ARD.
Wie immer als allererstes hier eine gute Nachricht aus der Welt der Wissenschaft. Denn gute Nachrichten brauchen wir zurzeit nötiger denn je. Die Wahrscheinlichkeit, eine Krebsdiagnose zu überleben, ist in den vergangenen 25 Jahren massiv gestiegen. Das Robert-Koch-Institut hat in seinem aktuellen epidemiologischen Bulletin, also der regelmäßigen Fachveröffentlichung, die Krebssterberaten zusammengefasst. Und jetzt kommt's. Bei Männern ist die Sterblichkeit durch Krebs seit der Jahrtausendwende um rund 30% gesunken, bei Frauen immerhin noch um gut 20%.
Ja, und das, obwohl wir doch immer mehr Krebsfälle sehen.
Ja, aber da muss man natürlich berücksichtigen, dass wir auch immer mehr alte Menschen haben. Deshalb gibt es die altersstandardisierte Krebssterberate.
Also, man rechnet diesen Faktor raus, legt theoretisch eine gleiche Altersverteilung wie vor 25 Jahren zugrunde und kann so die beiden Statistiken direkt miteinander vergleichen.
Genau. Und das heißt am Ende ganz konkret, von 100 Männern, die vor 25 Jahren an Krebs gestorben wären, sterben heute nur noch 69.
Mhm.
Also das ist wirklich eine gute Nachricht, finde ich.
Und das liegt zu einem ganz großen Teil natürlich an den Fortschritten der Medizin.
Schöne Brücke, die du uns gebaut hast, Daniela, zu unserem heutigen Thema. Das hier ist Synapsen, der Podcast, in dem wir uns mit wissenschaftlichen Fragen beschäftigen, die sich um Gesundheit drehen. Und zwar hauptsächlich um unsere eigene menschliche Gesundheit, aber weil die mit der Umwelt natürlich zusammenhängt, auch immer wieder um die unseres Planeten. Dabei gehen wir etwas mehr in die Tiefe, als ihr das von woanders vielleicht gewöhnt seid und stellen auch methodische Fragen oder gucken dahin, wo Forschungserkenntnisse an ihre Grenzen stoßen. Neue Synapsen-Folgen gibt's alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek. Ich bin Corinna Hennig. Heute geht es um die Medizin der Zukunft. Denn austherapiert, das ist ja ein ziemlich schrecklicher Ausdruck. Und der wird immer dann benutzt, wenn nichts mehr hilft, was die moderne Medizin bereithält, um einen kranken Menschen zu behandeln. Aber möglicherweise muss dieses Wort irgendwann gar nicht mehr so häufig fallen wie bisher. Denn die Möglichkeiten der personalisierten Medizin bringen wahrscheinlich einiges in Bewegung. Meine Kollegin Daniela Remus hat das für uns recherchiert. Die habt ihr eben ja schon mal gehört kurz. Also es geht um die Frage, was kann personalisierte Medizin? Wie weit reicht dieser Ansatz? Daniela, auch wenn wir am Ende, wie so oft, womöglich wieder ein paar Einschränkungen machen müssen, zunächst mal kann man schon sagen, ist das eine Disziplin, die ziemlich viel Hoffnung aufkommen lässt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mit jemandem gesprochen, bei dem genau das passiert ist. Also die Sache mit der Hoffnung, die hat sich nämlich bei ihm erfüllt. Seine Aussichten waren nämlich erstmal ziemlich schlecht.
Dann habe ich 6 Chemos bekommen, dann wurde das ja erst besser. Es wird dann nach 3 immer eine Aufnahme gemacht. Dann ist er drauf angesprungen, ist besser geworden und nach 6 war es trotzdem nicht besser. Und dann haben sie die Chemos umgestellt mit verschiedenen Sachen, haben sie ausprobiert, nenne ich das mal. Aber dann, das wurde dann nicht besser. Kam mal kurz zum Stillstand, aber dann wuchs er weiter. Und dann hatte ich hier so einen Buckel hier vorne. Ich hatte hier schon eine Erhöhung.
Das ist Torben Lorenz. Ich konnte ihn vor ein paar Wochen besuchen. Er lebt in Schleswig-Holstein und musste vor 6 Jahren, damals war er Mitte 40, aushalten, dass ihm das behandelnde Ärzteteam gesagt hat, jetzt wird es eng.
Mhm.
Denn in ihm wuchs ein Tumor, den hat er ja gerade beschrieben. Das ist ein sogenanntes B-Zell-Lymphom gewesen, den die Ärzte eben mit der Chemotherapie nicht mehr in den Griff bekommen haben.
Die Chemo hat ja alles, da ich ja schon 12 Stück hatte, das hat ja überhaupt nichts gebracht. Das wäre ja nichts geworden. Also es gab nur diese einzelne Weg. Also es war nur der Weg. KT-Zellen, mehr gab es nicht.
KT-Zellen, was er da sagt, das muss man, glaube ich, sofort erstmal erklären. Da geht es um ein ziemlich spezielles medizinisches Verfahren. Da werden Zellen des Patienten selbst genutzt, die gentechnisch bearbeitet werden, damit sie den Krebs angreifen können.
Genau. Also die Chemo hatte bei ihm nicht wirklich angeschlagen. Das hat er ja gerade eben erzählt.
Da hätte man gesagt, austherapiert dann, ne?
Genau das. Und es ging deshalb ganz, ganz unmittelbar tatsächlich um seine Überlebenschancen.
Man weiß ja, was passiert wäre, wenn das nicht geklappt hätte, wie auch immer. Bei dem einen hätte ich ja sterben können, bei dem anderen auch. Wie auch immer. Das ist so, aber da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Das muss so passieren und dann geht das.
wie auch immer, er sagt das hier so lakonisch, ne? Mhm. Aber das ist ja grundsätzlich für Krebspatienten keine einfache Zeit. Diese Phase der Chemotherapie schon mal und das Warten auf das Ergebnis, hopp oder top, funktioniert's oder nicht. Mhm. Und dann bei ihm, das hat man jetzt eben gehört, kam dann aber nochmal eine Phase der Unsicherheit, weil sie dieses neue Verfahren mit den KT-Zellen angewendet haben. Also neues Verfahren, neue Chance, aber auch wieder mit subjektiv ungewissem Ausgang. Wie war das denn wirklich für ihn? Was hattest du für einen Eindruck?
Also mein Eindruck war, dass das schon natürlich für ihn und seine Familie enorm belastend war. Allerdings, das haben wir jetzt ja auch ein bisschen schon gerade eben gehört, Torben Lorenz gehört jetzt nicht zu den Menschen, die ihr Herz auf der Zunge tragen. Also der ist schon eher so ein bisschen norddeutsch, so ein bisschen schnodderig, spricht er eben auch darüber. Und deshalb wird sozusagen die Dramatik dieser existenziell bedrohlichen Krankheit, das ist nicht so prägnant, wenn er darüber spricht. Aber es war ihm völlig klar, wenn das nicht klappt mit diesen KT-Zellen, dann sieht es für ihn eben wirklich richtig düster aus. Mhm. Und das war für ihn auch spürbar. Und das hat er auch im Gespräch ganz deutlich vermittelt, als ich ihn besuchen konnte. Denn dieser Tumor, das hat er ja gerade auch beschrieben, der hat dann tatsächlich so auf die Blutversorgung des Herzens gedrückt. Und dadurch ging es ihm dann richtig schlecht. Also er hatte ständig Atemnot zum Beispiel. Und dann war alles beschwerlich. Also Beweglichkeit, er konnte sich nicht mehr richtig anstrengen, er konnte sich nicht mehr richtig konzentrieren. Mhm. Ja. Und trotz dieser wirklich sehr düsteren Ausgangsprognose hat es dann tatsächlich geklappt.
Jetzt muss man dazu sagen, wir haben ja eben schon gesagt, KT-Zelltherapie schreibt sich übrigens CAR-T, also wie das Auto und dann T-Zellen. Das gibt es schon seit ein paar Jahren, aber das ist ja nicht viel, ein paar Jahre in der Medizin. Das ist eine ganz neue, innovative Therapie.
Ja, die ist 2018 überhaupt erst zugelassen worden. Mhm. Torben Lorenz wurde 2019 damit behandelt, also gehörte wirklich mit zu den Ersten, die diese Therapie nutzen konnten. Und das funktioniert eben so, die Immunzellen werden fit gemacht, jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt, und nicht nur ganz allgemein eben für einen Tumor, sondern für diesen ganz, ganz konkreten Tumor, der das Leben zum Beispiel jetzt in diesem Fall von Torben Lorenz bedrohte. Mhm. Und fit machen heißt eben, dass die Immunzellen, also bestimmte Immunzellen, dass die im Labor umprogrammiert werden, so dass sie den Tumor aufspüren können, um ihn dann eben zu vernichten.
Und du hast eben gesagt, 2019 ist er damit behandelt worden. Das heißt, das ist jetzt gut 6 Jahre her bei Torben Lorenz.
Ja, genau.
Spezialisiert hast du eben gesagt. Ganz konkret haben wir, glaube ich, auch schon gesagt. Also automatisch haben wir so ein paar Begriffe benutzt, die ganz zentral sind für unser Thema heute. Und dabei ist es gar nicht so einfach, haben wir in der Vorbereitung gemerkt, dieses Thema so pauschal zu erfassen, dass man das so allgemein mal vermitteln kann. Personalisierte Medizin ist ja ein Schlagwort, über das man eigentlich jetzt ständig stolpert, wenn man so ein bisschen sich in der medizinischen Welt bewegt. Bedeutet grob vereinfacht, jedes einzelne Individuum bekommt seine ganz eigene Therapie, so wie wir es eben von Torben Lorenz gehört haben.
Ja, im Prinzip schon. Also das ist nur ein anderer Ausdruck dafür, dass ich individuell behandelt werde. Also auf das jeweilige Individuum, auf den einzelnen Menschen wirklich zugeschnitten.
Du hast eben schon so ein bisschen gezögert mit der Antwort. Wir kommen, glaube ich, später nochmal drauf, dass es zwar individuell ist, aber jetzt wirklich nicht jeder Einzelne bei Null loslaufen muss sozusagen mit seiner Therapie. Aber individuell, wenn wir bei dem Gedanken nochmal kurz bleiben, deshalb, weil wir mittlerweile viel wissen darüber, dass Menschen auch biologisch betrachtet unterschiedlich sein können. Also nicht nur äußere Merkmale, Haarfarbe, Augenfarbe, groß, klein, sondern auch Unterschiede im System, verschiedene Blutgruppen, unterschiedliche Gene. Und allein deshalb reicht diese grobe Typisierung von Krankheitsbildern auch nicht immer aus.
Eben. Also heute ist bekannt, dass Krankheiten mit dem gleichen Namen, häufig auch sogar mit den gleichen Symptomen, also zum Beispiel Krebs oder auch Rheuma, dass die eben, wenn man sie ursächlich betrachtet, eben nicht nur eine Krankheit sind, sondern viele hundert oder sogar auch viele tausend verschiedene Krankheiten. Früher hat man eben zum Beispiel gedacht, Brustkrebs ist Brustkrebs. Heute weiß man, nee, es ist sehr viel komplizierter. Also das Wissen hat sich vergrößert, ist angewachsen. Das ist immer genauer eben auch geworden dadurch, was die physiologisch-biologischen Abläufe angeht. Und dieses Wissen kann dann eben auch für Behandlung genutzt werden. Und wir sehen ja in einigen Bereichen, also gerade in der Onkologie, tatsächlich das Ganze mit enormem Erfolg.
Und ich habe es ja am Anfang kurz erwähnt, die Überlebensrate bei Krebs ist zum Beispiel heute dramatisch höher als vor 20, 30 Jahren noch.
Ja, und parallel zu dieser Entwicklung hat sich eben auch der Begriff von der personalisierten Medizin durchgesetzt. Tatsächlich geht es auch so weit, dass viele Forschende, viele Medizinerinnen, Mediziner von einem Paradigmenwechsel in der Medizin sprechen. Also um nochmal deutlich zu machen, dass es sich hier tatsächlich um eine qualitative Veränderung in der Medizin handelt. Und der Dreh- und Angelpunkt dafür, dass man überhaupt so darüber sprechen kann, ist eben, dass Forschende heute über die Ursachen, also über die Entstehung von Krankheiten, wirklich sehr viel mehr wissen und die eben auch sehr viel besser verstehen, als das eben zum Beispiel vor 20, 30 Jahren noch der Fall war. Und deshalb können sie dann darauf eben halt auch sehr viel präziser eingehen oder die präziser behandeln, als das früher der Fall war. Und das ist eben auch der Grund dafür, warum zum Beispiel in der angelsächsischen Literatur von Präzisionsmedizin gesprochen wird und sehr viel seltener als bei uns von der personalisierten Medizin.
Vielleicht ist der Begriff sogar ein bisschen zielführender, denke ich gerade. Aber lass uns mal konkret werden, was dieser Ansatz denn kann, also wo wir da erstmal stehen.
Also kann man wirklich am besten am Beispiel Krebs erklären. Also Beispiel Brustkrebs hatten wir eben schon ganz kurz. Da ist das differenzierte Wissen tatsächlich in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Nicht nur, weil die weiteren Prognosen sich dadurch verändern und verbessern, also wo genau der Tumor sitzt, die Größe, die Metastasierung und so weiter, sondern weil heute eben auch gewusst wird, diese Tumore unterscheiden sich rein biologisch ganz deutlich voneinander. Also manche sind hormonabhängig, das haben sicherlich alle schon mal gehört, andere eben nicht. Manche können sich vor dem Immunsystem verstecken, die können sich richtig tarnen. Manchen gelingt es aber eben auch, dass die Immunzellen sie selbst erspähen und eben auch deaktivieren. Also da gibt es wirklich das ganze Sortiment an Möglichkeiten.
Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen hormonabhängigen Krebs habe oder meine Großmutter hatte einen, dann ist es gar nicht so relevant, dieser Familienfaktor, inwiefern es in der Familie schon mal Krebs gab. Aber andererseits gibt es doch auch regelrechte Brustkrebsgene und da ist der Erbfaktor dann doch wieder wichtig.
Und deshalb werden Brustkrebserkrankungen mittlerweile eben auch sehr unterschiedlich medikamentös behandelt. Aber das geht eben halt noch nicht bei allen Krebserkrankungen, denn zum Teil ist überhaupt nicht klar, was ist denn physiologisch, biologisch die Ursache eines bestimmten Tumors?
Also Ursache, damit meinst du jetzt hier nicht äußere Faktoren wie Lebensstil, Rauchen, Umweltbelastung, sondern richtig die biologischen Abläufe in den Zellen, die unterschiedlich sein können bei den Menschen.
Genau. Und dann gibt es eben Fälle, da weiß man das. Also da gibt es dann zwar noch kein Medikament oder eine Therapie dagegen, aber man weiß, was läuft in den Zellen ab und was müsste man eigentlich sozusagen kontrollieren oder wieder zurücksetzen können. Und dann gibt es aber eben halt auch die glücklichen Fälle, das sind leider nicht die meisten, in denen das eben zusammenpasst. Also man hat die Ursachenerkenntnis und dann hat man auch ein Medikament dagegen. Und in diesen Fällen, wo das so möglich ist, da sind dann eben viele dieser Tumorerkrankungen tatsächlich eher mit einer chronischen Krankheit zu vergleichen heutzutage. Und das hat mir zum Beispiel Carsten Bokemeyer erzählt. Er ist Professor am UKE, also am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Er leitet dort das Zentrum für Onkologie.
Also man versteht mehr über die Krebsentstehung, sieht, welche Dinge eine Rolle spielen und versteht aber auch, und dazu muss man natürlich spezifisch Medikamente entwickeln, wie man das dann auch entsprechend behandeln kann. Also die Medikamente zum Teil resultieren erstmal aus dem Wissen, dass man versteht, was verändert ist und dann ein Medikament entwickelt, das diese Veränderung gezielt beeinflusst.
Woher kommt denn eigentlich dieser Erkenntnisfortschritt? Also warum verstehen die Forschenden heute besser, was die Ursachen für eine Tumorerkrankung sind? Kann man da historisch betrachtet einen Durchbruch benennen, richtig?
Ich würde sagen, ja. Und zwar die entscheidende Grundlage für diesen Erkenntnisfortschritt ist das Wissen um das menschliche Genom, also das menschliche Erbgut. 2001 wurde das erstmalig entschlüsselt und veröffentlicht. Damals unter dem Namen, erinnern sich vielleicht einige, Human Genome Project. Und die Vorstellung war damals, zumindest war das mein Eindruck, so wie ich das wahrgenommen habe, bei vielen Forschenden, das wird das Ende der Krankheiten sein. Also das zeichnet sich jetzt am Horizont ab. Krebs wird besiegbar und auch seltene Erkrankungen. War also mit unglaublich viel Hoffnung verbunden. Aber wir wissen ja heute, das war zwar toll, super, erster Schritt, aber es war eben erst der Anfang. Es fehlt noch immer bis heute richtig viel Wissen.
Muss man sich aber auch klar machen, das ist erst 25 Jahre her, ne? Das ist in der Medizin eigentlich, wie sagt man so schön, ein Klacks. Mhm. Und das Human Genome Project wird doch auch noch ständig erweitert, weil die bisherigen Erkenntnisse noch nicht repräsentativ genug sind. Also man weiß zwar, wie es aussieht, das menschliche Genom, aber was das im Einzelnen bedeutet, das weiß man ja noch nicht oder noch nicht
genau.
Genug.
Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also das Wissen wirklich über die Funktionalität der einzelnen Gene liegt eben nur für einige wenige vor. Und wir müssen uns nochmal klar machen, wir haben zwischen 20.000 und 25.000 Gene. Also da ist noch einiges an Weg, was da vor den Forschenden liegt. Aber trotzdem, also heute bei einer neu auftretenden Krebserkrankung ist es tatsächlich üblich, das Tumorgewebe zu sequenzieren, also auf genetische Mutationen zu untersuchen.
Das ist erstmal Standard jetzt schon.
Ja, und zu Beginn der 2000er Jahre, da war diese Erbgutanalyse wirklich ein extrem aufwendiges, also zeitintensives, aber eben auch unheimlich kostspieliges Verfahren. Mittlerweile hat sich das geändert, also dank technologisch-technischer Weiterentwicklung geht das Sequenzieren heute ziemlich schnell und es ist eben auch sehr viel günstiger geworden, als es noch vor 20 Jahren war. Mit der Folge eben, dass sich in vielen Fällen nicht nur die Diagnostik, sondern eben auch die Behandlung von Tumorerkrankungen wirklich deutlich verbessert hat. Das hat auch eben der Carsten Bokemeier wirklich sehr betont.
Ein Beispiel ist immer das Bronchialkarzinom, also Lungenkrebs, wo man bestimmte Veränderungen finden kann, Mutationen in Genen, die dazu führen, dass die Tumorzellen einen Wachstumsvorteil haben und wo es Medikamente gibt, die genau diesen Weg dieses Wachstumsvorteils wieder abschalten können. Und dann kann mit einem solchen Medikament, was oft Tablettentherapien sind, eben das Fortschreiten der Krankheit über Jahre zum Teil verhindert werden.
Das heißt, dann braucht man in dem Fall womöglich auch keine Chemotherapie?
Mhm.
Okay. Aber das Sequenzieren der Tumore ist hier der Knackpunkt. Das ist immer die Voraussetzung.
Ja, denn ein Tumor besteht ja manchmal sogar aus mehreren sogenannten Tumorentitäten. Mhm. Also das bedeutet, nehmen wir jetzt mal einen Lebertumor als Beispiel, dann weisen alle diese Tumorzellen nicht eine einzige Mutation auf, sondern mal die Mutation X, dann an einer anderen Stelle die Mutation Y und wieder an einer anderen Stelle, an einem anderen Bereich die Mutation Z.
Mhm.
Und das wusste man zum Beispiel vor 10 Jahren noch nicht. Jetzt aber weiß man das. Und wenn man nur ein Medikament geben würde, das beispielsweise gegen die Mutation X wirkt, dann wird das den Menschen eben nicht heilen, nachhaltig, weil wir ja auch noch die Tumorzellen mit den Mutationen Y und Z haben.
Klar, also muss man einen Medikamentencocktail finden, der alle drei Mutationen in den Griff bekommt. Und zwar genau an den Stellen, wo sie auftreten.
Ja, genau. Und jetzt kommt eben was ganz Faszinierendes, finde ich, denn die Präzisionsmedizin kann eben noch viel mehr. Also wir haben jetzt ja über die Gene gesprochen, die ein- und ausgeschaltet sind, die mutiert sind und die dann dafür sorgen können, dass ein Tumor entsteht. Manchmal aber sind diese Ursachen, nach denen gesucht wird, diese physiologisch-biologischen Ursachen, viel kleiner. Also auf der zellulären Ebene, meine ich. Also das meine ich mit klein. Also einfach irgendwelche Stoffwechselprozesse oder Signalwege, die nicht vorhanden sind oder die gestört sind.
Das ist das, was du vorhin meintest mit der physiologischen Ursache eines Krebstumors.
Genau.
Man setzt also zusätzlich noch eine Ebene tiefer an, nicht nur auf Ebene des Erbguts, sondern von der Auflösung her betrachtet macht man molekularbiologische Analysen.
Genau, das lohnt sich da genauer zu gucken auf diese Strukturen. Also da gibt es ja Proteine, Plasma, RNA, also ganz, ganz viele Faktoren und die können eben alle auch entgleiten. Und da gibt es eben die Möglichkeit, dass diese Faktoren die Gene so beeinflussen, dass die eben eine andere Funktion ausüben. Mhm. Und das kannst du aber an den Genen oder am Genom nicht ablesen. Dafür musst du genau in diese Zellen reinschauen. Und ja, das sind eben dann diese sogenannten epigenetischen Prozesse, nennt man sie auch häufig.
Mhm. Das ist wirklich spannend und faszinierend. In der Epigenetik geht es ja darum, dass Gene nicht nur verändert oder mutiert sein können, sondern dass ein und dasselbe Gen womöglich aktiviert wird oder ausgeschaltet.
Genau.
Und zwar durch andere chemische Prozesse, die zum Beispiel mit Umwelteinflüssen und Lebensstil zu tun haben.
Ja, können sie auch, genau. Mhm. Denn diese epigenetischen Prozesse entscheiden eben darüber, wie die Gene ihre Funktion erfüllen. Also zum Beispiel, wie die Zellen wachsen und das beeinflusst dann auch wieder oder kann beeinflussen, wie aggressiv oder eher moderat ein Tumor zum Beispiel wächst.
Da schließt sich dann doch wieder ein bisschen der Kreis, was Lebensstil angeht, so als Hintergrundfaktor. Man weiß ja, dass Ernährung oder Luftverschmutzung Einfluss auf die Entstehung von Krebs haben. Das erklärt dann so ein bisschen, warum, also was für Wege da möglich sind. Allerdings sind solche Genfunktionsveränderungen, dann sind wir wieder bei der Epigenetik, auch wiederum erblich.
Ja, zum Teil. Und dieser Ansatz ist der Schwerpunkt der Forschung von Boris Fese. Er ist Professor auch am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Er ist Genforscher und er leitet die Forschungsabteilung Gen- und Zelltherapie am UKE. Und er sieht diese molekularbiologischen Analysen, über die wir jetzt eben gesprochen haben, zu denen die Forschenden jetzt eben in der Lage sind, die sieht er als extrem vielversprechend an.
Das Ziel besteht eigentlich darin, auch das Risiko abzuschätzen, wird der Tumor streuen oder wie schnell wird er streuen und solche Sachen. Das wird, kann man dann in Zukunft viel besser aus der molekularen Analyse sehen, als aus dem reinen Draufschauen auf die Zellen, sagen wir mal.
Bei welchen Krebsarten klappt es denn dann schon ganz gut, da eine Therapie zu entwickeln?
Ja, tatsächlich bewährt hat sich diese Methode bei einzelnen Tumorarten, also zum Beispiel beim hormonabhängigen Brustkrebs oder beim Lungenkrebs. Aber eben, es klappt noch nicht für alle Tumorarten oder gegen alle Tumorarten. Der Onkologe Carsten Buckemeyer vom UKE, den haben wir ja vorhin schon mal gehört, der hat zu mir gesagt, dass bisher eben nur jeder fünfte Patient, jede fünfte Patientin davon wirklich profitiert.
Okay.
Sind natürlich deutlich mehr Menschen als noch vor 10 Jahren, aber es ist eben leider noch keine Lösung für alle. Denn mittlerweile können die Forschenden zwar durch aufwendige Testungen viele auch dieser zellulären Besonderheiten, die können sie tatsächlich identifizieren, aber was eben leider sehr oft fehlt, sind dann die darauf zugeschnittenen wirksamen Therapien.
Welche Rolle kann denn KI da spielen? Also es gibt ja kaum eine Veranstaltung zur Zukunft der Medizin, die ohne das Thema KI auskommt.
Ja, das stimmt. Und vom Einsatz der KI wird wirklich viel erwartet für die Zukunft der Medizin. Und ja, haben wir alle gelesen, denke ich, in den letzten Jahren, ist ja auch heute auf bestimmten Feldern schon sehr erfolgreich. Also gerade in der Onkologie zum Beispiel ist es ja bekannt, dass Bilder, Ergebnisse aus diesen bildgebenden Verfahren, Röntgen zum Beispiel, dass die schneller und zuverlässiger ausgewertet werden können von der KI als von Menschen.
Bei Hautkrebs zum Beispiel.
Genau.
Oder auch Lungenkrebs. Also ja. Sowohl Röntgenbilder als auch CT, MRT,
ja,
sowas.
Genau, das sind die klassischen Felder. Ja, aber die KI kann eben auch Gewebeproben deutlich schneller auswerten, um präzise Diagnosen zu stellen.
Also, dieser Wissensaufschwung kommt tatsächlich durch Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung zustande. Ist vielleicht gar nicht so unwichtig, das Thema zu betonen, weil ja ganz oft so der Eindruck entsteht, diese Grundlagenforschung, wozu ist das eigentlich alles gut? Molekularbiologisch, genetisch, aber auch durch andere neue Verfahren, durch automatisierte Sequenzierprozesse und so weiter, kann das alles beschleunigt und verbessert werden. Dann lass uns doch jetzt mal konkret werden, in die Praxis schauen. Fangen wir doch mal wieder bei Torben Lorenz an, den wir schon zu Beginn gehört haben. Er wurde vor 6 Jahren mit der KT-Zelltherapie behandelt, ein innovativer Behandlungsansatz, haben wir so schon so ein bisschen erklärt, aber was genau passiert da eigentlich?
Ja, also KT-Zelltherapie ist eine sogenannte Immuntherapie, hast du ja auch schon gesagt. Und das bedeutet, es geht darum, das Immunsystem in seinem Kampf gegen die Tumorzellen zu unterstützen. Und das Kürzel K steht für Chimera Antigenrezeptor.
Also ein Antigenrezeptor ist die Struktur auf einer Zelle, die in dem Fall erstmal das Signal empfängt, hier ist was Fremdes. Also Tumorzellen, entartetes Gewebe oder auch ein Erreger, also bei Infektionen ist es ja auch so, den der Rezeptor anhand bestimmter Merkmale erkennt. Und Chimera heißt, dieser Rezeptor ist aus Bausteinen verschiedener Herkunft zusammengesetzt, wie ein Mischwesen?
Ja, kann man so sagen, ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren und das bekommt eben auch nicht jede oder jeder Erkrankte, sondern bis jetzt wird es mehrheitlich immer dann angewandt bei fortgeschrittenen Erkrankten, wenn alle anderen herkömmlichen Therapieversuche, also beispielsweise die Chemotherapie, wenn die eben versagt haben. Und weil diese Therapie bisher nur bei ganz bestimmten Tumoren wirklich funktioniert, also bei verschiedenen Blutkrebsen, Leukämien und Lymphomen, deshalb muss eben im Vorfeld sehr genau geschaut werden, funktioniert das wirklich, wollen wir das jetzt hier bezahlen und ermöglichen, die Krankenkassen müssen ihm zustimmen und so weiter. Also es ist ein riesiger Aufwand. Und für Torben Lorenz war diese Zeit des Wartens bekomme ich jetzt diese Therapie? Wird die mich dann retten? Die war wirklich nicht einfach, aber er blieb zuversichtlich und endlich nach mehreren Wochen kam dann auch das Go der Krankenkasse.
Und dann ging das ja los. Und dann musste ich in diese Blutwäsche rein und dann haben die ja die Immunzellen, die haben sie raus aus dem Blut und das Blut habe ich ja wiederbekommen. Und die sind ja weggeschickt worden, damals ja noch über Holland nach Amerika und dann habe ich die nach 4 Wochen wiederbekommen.
Also es funktioniert so, eine Patientin, so wie Torben Lorenz, dem werden ganz spezielle T-Zellen, das sind eben Zellen des Immunsystems, entnommen. Mhm. Und eigentlich haben die nämlich die Aufgabe, Krankheitserreger, wie die Tumorzellen das ja auch sind, eben zu entdecken und zu bekämpfen.
Das klappt aber nicht immer normalerweise, weil Krebszellen körpereigene Zellen sind. Und die können, soweit ich weiß, sich auch tarnen, sodass das Immunsystem sie nicht erkennt.
Genau. Und deshalb ist die Idee hinter dieser Therapie, diese Immunzellen, diese T-Zellen eben herauszunehmen aus dem Körper und die dann im Labor aufzupeppen, sodass sie ihre Aufgabe jetzt doch erfüllen können. Und ich habe mir dazu mal so ein Bild überlegt, was das vielleicht so veranschaulicht, was da eigentlich passiert. Also diese Immunzellen, diese T-Zellen bekommen durch diesen Prozess sozusagen ein Foto von dem Tumor im Labor, um ihn dann als Detektive zurück in den Organismus gegeben aufzuspüren und ihn dann zu erledigen. Und das ist wirklich ein sehr präzises, ein sehr genaues, individuelles Foto. Das hat mir Boris Fese so vom UKE in Hamburg erklärt.
Die Zellen werden tatsächlich personalisiert hergestellt im Moment. Wir nehmen also die Zellen von dem Patienten, verändern die genetisch und geben die nur diesem Patienten zurück und die Zellen würden dann auch keinem anderen Patienten was nützen. Das erklärt auch ein bisschen den hohen Preis dieser Therapie und auch den Aufwand und die Zeit, die man dafür braucht.
Ja, das ist nämlich echt ziemlich teuer und ja, es dauert auch wirklich ziemlich lange.
Wie lange?
Ja, 4 Wochen ungefähr. Okay. Also im Fall von Torben Lorenz hat es genau 4 Wochen gedauert, weil die damals noch in den USA überhaupt erst hergestellt werden mussten, also genetisch verändert werden mussten die Zellen. Heutzutage geht das jetzt schon in Europa, also in den Niederlanden wird das gemacht, aber es dauert trotzdem noch mehrere Wochen, bis man die dann tatsächlich zurückbekommt. Und das ist eben deshalb auch eine unfassbar belastende Zeit, das hat mir Torben Lorenz erzählt, weil er und seine Familie natürlich die ganze Zeit in dieser Ungewissheit gelebt haben. Also wird diese Therapie bei mir funktionieren und wie wird es mit mir und mit dieser tödlichen Erkrankung wirklich weitergehen?
Mal gute Tage, mal schlechte Tage. Ja, man lebt ja auch immer mit der, was passiert danach? Das ist ja das, da hat man sich am meisten mit beschäftigt. Geht das damit weg? Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Das wusste man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Ich weiß nicht, ich war nicht der Erste, aber einer von den Ersten, Dritte oder Vierte, ich weiß nicht mehr, was ich war, die das bekommen haben. Damals war das ja noch nicht so ausgereift wie heute. Heute ist das ja noch ein bisschen anders.
Okay, bei Torben Lorenz hat die Therapie ja angeschlagen, sonst hättest du ihn nicht besuchen können. Mhm. In Heide, glaube ich, war es, hast du mir erzählt. Aber was sagt denn die Statistik? Wie erfolgreich ist dieser Ansatz mittlerweile?
Bei rund 1/3 der Patientinnen und Patienten schlägt die Therapie an, so wie bei Torben Lorenz. Also sie gelten dann danach als geheilt. Und das ist eben ja auch ihre einzige Chance, denn nur mit den herkömmlichen Verfahren hätte das eben bei ihnen nicht funktioniert. Aber es verläuft eben leider nicht für alle so gut, sagt Boris Fese.
Bei wenigen Patienten ist es so, dass die relativ schnell einen Rückfall kriegen. Und dann ist es ein großer Teil der Patienten, die über eine unterschiedlich lange, aber durchaus relevante Zeit profitieren, also dann ist der Krebs weg, kommt dann vielleicht irgendwann wieder, je nachdem vielleicht auch, weil die KT-Zellen verloren gegangen sind. Auch da immer im Vergleich auch zur Chemotherapie sicher ein guter Gewinn an Lebensqualität und an Lebenszeit natürlich vor allem.
Okay, die KT-Zellen können auch später wieder verloren gehen, da höre ich schon, klappt nicht immer, aber unterm Strich ist es schon eine Erfolgsgeschichte, weil doch viele Menschen damit überleben und das bei guter Lebensqualität, wie er jetzt gerade gesagt hat.
Ja, auf jeden Fall, muss man so sagen.
Und abgesehen davon, dass die KT-Zellen nicht immer im Blut bleiben offensichtlich, wo ist sonst noch der Haken? Das ist doch bestimmt noch nicht alles.
Nee, es gibt leider einen Haken und die Geschichte von Torben Lorenz, die zeigt diesen Haken auch ganz deutlich. Okay. Denn diese Immuntherapie, die kann eben wirklich sehr schwere, richtig schwere Nebenwirkungen verursachen. Denn manchmal kommt es zu einem sogenannten Zytokinsturm.
Das ist ein Stichwort, das manche vielleicht noch aus der Corona-Pandemie kennen, da schon mal gehört haben, das ist eine Überreaktion des Immunsystems,
vereinfacht gesagt. Ja, und zwar eine ziemlich heftige Überreaktion. Mhm. Und in diesem Fall bei der KT-Zelltherapie eben auf die veränderten Zellen, die in den Körper gegeben worden sind. Und dieser Zytokinsturm kann wirklich lebensbedrohlich verlaufen bei Patientinnen und Patienten. Das heißt konkret, die müssen dann auf die Intensivstation. Mhm. Und bei Torben Lorenz war das eben auch so, hat er mir erzählt, obwohl am Anfang eher extrem zuversichtlich war und alles sehr gut aussah.
Das war ja 200 Milligramm oder was das da war? Das ist so ein ganz kleiner Beutel war das. Also das war nix. Also ich fand das, sonst kriegst du ja immer so eine Buddel. Und das war ja gar nichts von vorher. Vorher hast du immer drei, vier Buddeln gehabt bei der Chemo und das war ganz wenig, was ich da bekommen habe. Mit ein bisschen Flüssigkeit rein und das war gut.
Ganz wenig, keine große Buddel, wie man in Norddeutschland sagt. Also da denkt man, so wie er, intuitiv erstmal, so wenig, das kann im Vergleich zur Chemo ja gar nicht so schwere Nebenwirkungen haben.
Ja, oder? Genau, das dachte er auch. Er war extrem zuversichtlich, aber dann ging es eben dann leider doch nicht so unproblematisch, wie er sich das zunächst vorgestellt hatte. Also auch sein Körper hat wirklich massivst rebelliert gegen diese veränderten fremden Zellen und er musste wirklich für mehrere Wochen auf der Intensivstation bleiben. Mit allem drum und dran war natürlich überhaupt nicht angenehm, auch für seine Familie eine unglaubliche Belastung. Mhm. Aber nach mehreren Wochen hat er es geschafft und es ging Stück für Stück mit ihm bergauf.
Also ließ sich das bei ihm ganz gut behandeln. Es gibt also auch bei der Behandlung im Fall eines solchen Zytokinsturms mittlerweile Fortschritte.
Ja, das ist das eine und das andere ist aber eben schlichtweg auch die Erwartungshaltung. Also heutzutage wissen die Ärztinnen und Ärzte, okay, es kommt in vielen Fällen zu dem Zytokinsturm und dann müssen wir die Medikamente und das und so in der Dosierung versuchen und insofern, es gibt einfach sehr, sehr viel Wissen jetzt auch darum, wie man dann damit umgeht und das erhöht die Chancen, das zu überleben für die Patientinnen und Patienten.
Vorbereitung ist alles.
Ja.
Das war jetzt erstmal ein Ansatz, aber die personalisierte Medizin kennt ja noch ein paar andere. Ich kenne zum Beispiel aus der Krebsmedizin das Stichwort Checkpoint-Inhibitoren.
Ja.
Checkpoints, kann man sagen, gewissermaßen Kontrollstellen wie ein Grenzübergang oder ein Bahnübergang, oder?
Mhm. Und diese Kontrollstellen, die sollen eben das Immunsystem bzw. die Immunreaktion regulieren, indem sie eben im Zweifel auch mal die Reaktion des Immunsystems abbremsen. Mhm. Also es ist eigentlich so eine Art Stoppknopf, kann man sagen. Und es ist ein Mechanismus, der nötig ist, damit es eben in verschiedenen Fällen eben nicht zu solchen Autoimmunreaktionen kommt, wo das Immunsystem dann zum Beispiel gegen den eigenen Körper vorgeht.
Wenn aber Krebszellen erkannt werden, dann sollte dieser Stoppknopf eigentlich doch nicht gedrückt sein, oder? Sonst kann das Immunsystem nicht aktiv werden.
Eben. Aber manche Tumorzellen sind leider in der Lage, diese Kontrollstellen zu manipulieren. Also das heißt, den Stoppknopf an diesen Kontrollstellen quasi permanent zu drücken, indem sie sich tarnen.
Und der Witz ist, dass man dann die Kontrollstelle, den Checkpoint für diese Situation gewissermaßen lahmlegt, also quasi einfriert. Deshalb der Name Checkpoint-Inhibitoren, also Checkpoint-Hämmer auf Deutsch.
Ja, indem man eben bestimmte Moleküle einsetzt, die diesen Checkpoint blockieren und der Tumorzelle damit eben das Abwehrsignal wegnehmen. Mhm. Ich finde, das hat Carsten Bokemeyer, der die Krebsmedizin am UKE leitet, wirklich sehr schön formuliert.
Normalerweise sagt die Tumorzelle mit diesem Signal, hey, ich gehöre hierher, mich darfst du nicht attackieren. Und jetzt blockiert man dieses Signal und auf einmal kann die T-Zelle die Tumorzelle wieder erkennen.
Also das Immunsystem kann dadurch wieder angestupst werden, sozusagen tätig zu werden. Was ist da jetzt der Stand der Dinge? Bei welchen Tumoren ist das schon praxis- und erfolgreich?
Ja, das ist mittlerweile bei 15 Tumorarten tatsächlich eine Therapie, die die Prognosen schon heute wirklich deutlich verbessert. Ungefähr ein Viertel der Patienten, die mit diesen Erkrankungen zu kämpfen haben, die profitieren davon wirklich dauerhaft. Und beim schwarzen Hautkrebs sieht es sogar noch günstiger aus. Ein Drittel der Patientinnen und Patienten profitiert davon. Mhm. Also bei dem Melanom, das kann durch die Checkpoint-Hämmer tatsächlich in dem Sinne kontrolliert werden. Aber trotzdem zeigen diese Größenordnungen ja schon, also der Ansatz funktioniert eben längst nicht bei allen Patientinnen und Patienten und längst auch leider nicht bei allen Tumoren.
Okay, aber 15 Tumorarten, das ist ja trotzdem schon mal eine Hausnummer. Mhm. Gibt es denn Kriterien, anhand derer man vorhersagen könnte, bei wem die Therapie erfolgreich sein könnte?
Nee, leider kaum. Das wäre natürlich wünschenswert. Daran arbeiten auch die Forscher, aber da sind wir noch nicht. Und es gibt leider auch noch eine weitere Einschränkung, nämlich auch in diesem Fall kann es durch die Aktivierung des Immunsystems eben zu Nebenwirkungen kommen, die schwer und auch lebensbedrohlich verlaufen können. Also genauso wie bei den KT-Zellen, da gibt es noch einiges, was eigentlich bearbeitet werden müsste.
Es leuchtet aber auch ein, ne? Wenn man das Immunsystem bewusst nicht bremst, ist die Gefahr wiederum groß, dass es quasi entfesselt wird. Denn wenn die Inhibitoren außer Kraft gesetzt werden, können sie wiederum auch nichts mehr gegen eine außerplanmäßige Überreaktion tun. Daniela, ich würde gern zumindest kurz über eins meiner Lieblingsthemen sprechen, wenn es um den Bereich der personalisierten Medizin geht, die Impfung gegen Krebs mit mRNA-Impfstoffen. Haben wir ja alle wahrscheinlich schon was drüber gehört bzw. gelernt während der Pandemie, weil die Firmen, die in Rekordzeit den Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt haben, das nur deshalb überhaupt so schnell konnten, weil sie schon so lange daran gearbeitet hatten, mRNA-Impfungen gegen Krebs zu entwickeln. Aber ich finde eigentlich, der Begriff Impfung ist ein bisschen irreführend in dem Zusammenhang.
Ja, absolut. Denn das sollen ja keine vorbeugenden Impfungen gegen Krebs sein, so wie wir uns beispielsweise gegen die Grippe impfen lassen.
Oder wie es bei der HPV-Impfung durchaus gibt. Das ist eine vorbeugende.
Das stimmt. Das ist eine vorbeugende Antikrebsimpfung sozusagen, sondern aber in diesem Fall die mRNA-Impfungen. Das sollen Impfungen sein, die das Immunsystem in die Lage versetzen, wenn jemand bereits an Krebs erkrankt ist, konkret gegen diesen einen Krebs eben vorzugehen. Und diese Art der Impfung, die heißt eben auch wissenschaftlich gesprochen nicht einfach nur Impfung, sondern das ist eine therapeutische Impfung.
Mhm. Aber dann wiederum funktioniert diese Impfung trotzdem so, wie wir das kennen gegen das Coronavirus. Mhm. Der Körper bekommt mithilfe des Impfstoffs einen Bauplan für bestimmte Moleküle, in dem Fall des Tumors, so dass er ihn erkennen kann und dadurch gezielt Antikörper dagegen bilden, also sich dagegen wehren.
Genau, so soll es gehen.
Ist aber noch keine medizinische Wirklichkeit in der Praxis, leider.
Nein, leider noch nicht. Aber der gegenwärtige Stand der Forschung macht wirklich zuversichtlich. Mhm. Denn tatsächlich laufen bereits klinische Studien, die schon recht weit fortgeschritten sind.
Und es gibt einige, glaube ich, ne, gegen mehrere Krebsarten. Wie wird das dann in der Forschung eingeschätzt? Wann könnte daraus tatsächlich ein Instrument der personalisierten Medizin werden? Also in der Anwendung für Patienten. Wann ist es soweit?
Es könnte schon, aber wir sprechen lieber im Konjunktiv, in 3 bis 5 Jahren sein. Also zurzeit laufen Studien zum Beispiel von BioNTech. Das ist ja einer der Hersteller des Covid-Impfstoffs, erinnern vielleicht viele sich. In der letzten Phase sind diese Studien, also zum Beispiel gegen Gebärmutterkrebs, gegen Brustkrebs, gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs, gegen Lungenkrebs und auch gegen Blasenkrebs. Mhm. Aber solche Studien laufen eben auch von dem anderen, uns allen wohlbekannten Hersteller aus den USA, von Moderna.
Und da sind doch auch deutsche Universitätskliniken beteiligt, oder?
Ja, und beispielsweise läuft zurzeit eine Studie, die ist wirklich, finde ich, sehr interessant, an der eben auch das UKE, also Uniklinikum Eppendorf in Hamburg, beteiligt ist. Das ist bereits eine Phase-3-Studie, also eine wirklich konkrete Zulassungsstudie. Mhm. Wenn die Daten alle zusammengetragen worden sind, dann werden die Daten eingereicht, um das Ganze als tatsächliche Therapie auf den Markt zulassen zu können. Und da wird getestet in dieser Studie, wie ein individualisierter, also auf den jeweiligen Tumor zugeschnittener mRNA-Impfstoff gegen den schwarzen Hautkrebs, gegen das maligne Melanom, in Kombination mit einer Immuntherapie, wie das wirkt.
Mhm.
Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Der leitende Chefarzt, der diese Studie in Hamburg betreut, mit dem konnte ich telefonieren. Und er hat mir gesagt, er erwartet, dass im Oktober die Daten dazu vorliegen und eben auch veröffentlicht werden können.
Oktober 2026,
ja,
also
genau.
Dieses Jahr.
Mhm.
Und es gibt auch schon Daten aus der Studienphase 2, die man nachlesen kann.
Genau. Und diese Phase 2 hat ergeben, dass das Risiko für ein Wiederauftreten des Tumors und von Metastasen um 66% niedriger war als in der Kontrollgruppe.
Und du hast eben gesagt, in Kombination mit Immuntherapie.
Ja.
Also man hat in dieser Studie die mRNA-Impfung mit dem Prinzip der Checkpoint-Inhibitoren kombiniert, oder?
Mhm. Ja, genau. Und die Idee dahinter war eben, dass diese Checkpoint-Inhibitoren allein, die haben das Rückfall Risiko um 50% gesenkt. Mhm. Aber gemeinsam mit der personalisierten mRNA-Impfung hat sich eben das Risiko reduziert um 2/3. Also das ist schon nochmal eine Hausnummer. Mhm.
Also jetzt haben wir ganz viel über Onkologie gesprochen, über Krebstherapien. Onkologie ist da ja auch so eine Art Vorreiter bei personalisierter Medizin. Aber ich stolpere in den vergangenen Wochen, seitdem wir unsere Podcast-Folge hier planen, vielleicht selektive Wahrnehmung, aber wie auch immer, ich stolpere ständig über Meldungen auch aus anderen medizinischen Bereichen, in denen personalisierte Medizin vorangebracht werden soll. Also Ernährungsmedizin, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, in der Immunologie, in der Infektiologie. Sehr lange Liste.
Ja, es passiert wirklich richtig viel. Mhm. Um nochmal ein paar Beispiele auch zu bringen, zum Beispiel bei den Infektionskrankheiten, Hepatitis C, da ist mittlerweile klar, man kann 6 unterschiedliche Genotypen dabei unterscheiden. Also 6 verschiedene genetische Ursachen dafür. Und dementsprechend werden mittlerweile eben auch die Medikamente angepasst. Genauso ist es eben auch bei HIV-Infektionen. Da wissen die Medizinerinnen und Mediziner heute eben auch, davon gibt es Subtypen. Das heißt, ein antiviraler Wirkstoff allein funktioniert eben nicht für alle. Oder bei den Stoffwechselerkrankungen, da wird geguckt, wie funktioniert eigentlich der Stoffwechsel eines ganz bestimmten Menschen. Gibt es genetische Marker, die darauf hinweisen, dass beispielsweise die Disposition für einen Diabetes Typ 2 vorliegt.
Also es geht auch um die Suche nach Biomarkern, die nicht nur Krankheiten anzeigen, wenn sie schon ausgebrochen sind, sondern auch vorher schon individuelle Risiken dokumentieren können. Mhm. Mhm.
Und dieser vielversprechende Ansatz wird auch auf einem anderen Feld befeuert, das viele Menschen aber jetzt beim Thema personalisierte Medizin gar nicht so richtig auf dem Zettel haben. Das ist das Thema seltene Erkrankungen. Mhm. Und deshalb habe ich mich auch mit Professor Rebecca Schüle-Freier für ein Gespräch verabredet, für ein Interview. Sie leitet das Zentrum für seltene neurologische Erkrankungen am Universitätsklinikum in Heidelberg. Und sie hat ein wirklich richtig riesengroßes Ziel. Sie möchte Menschen, die an einer seltenen Erkrankung leiden, in Zukunft sehr viel besser helfen, als es heutzutage möglich ist.
Bei den vielen seltenen Erkrankungen ist es eben so, dass wir nach wie vor keine spezifischen Therapien haben. Es gibt für 95% der seltenen Erkrankungen keine spezifische Therapie. Und das ist ein Riesendilemma, denn seltene Erkrankungen für sich sind selten, aber wir denken doch, dass etwa 30 Millionen Menschen in der EU von einer seltenen Erkrankung betroffen sind.
Okay, das muss man vielleicht mal auflösen, diesen scheinbaren Widerspruch. Ne? Die Klassifizierung selten klingt hier ein bisschen paradox, denn 30 Millionen Menschen... Das ist, ich versuche mal einen Vergleich zu machen, der vielleicht aus mehr oder weniger aktuellem Anlass für viele ganz anschaulich ist. Das ist ungefähr so viel, wie Venezuela Einwohner hat.
Ja, klingt erstmal nach einem Widerspruch, 30 Millionen Menschen und selten. Mhm. Aber die Erklärung dafür ist, dass es nach gegenwärtigem Kenntnisstand rund 8000 dieser seltenen Erkrankungen gibt.
Also insofern ja, seltene Erkrankungen. Insgesamt sind die Betroffenen gar nicht so wenige. Aber weil es so viele verschiedene Krankheitsbilder gibt, wird jedes einzelne davon wieder selten. Das heißt, dann sind das manchmal insgesamt nur ein paar tausend Patienten pro Erkrankung, aber eben verteilt über die ganze Welt.
Aber manchmal auch nur wenige hundert und manchmal sogar nur 5 oder 15 Patienten weltweit. Denn die Ursache, was man bis jetzt weiß, ist, dass diese Krankheiten häufig eben verursacht werden durch eine einzige genetische Mutation und diese natürlich nicht gleichmäßig verteilt.
Und das bei 20.000 bis 25.000 Genen, die wir haben. Mhm. Da ist es schon ein Problem, da überhaupt eine Diagnose stellen zu
können. Ja, genau das. Und dann muss man ja auch noch genau dagegen einen Wirkstoff finden können, der dann auch noch zu einem Medikament gemacht werden muss. Und das bedeutet, dass die herkömmlichen Entwicklungs- und Zulassungsregularien, zum Beispiel für Medikamente, dass die gar nicht funktionieren, dass die gar nicht greifen, weil eben die Fallzahlen deutlich zu gering sind.
Es gibt ja eigentlich Regularien, also wie groß Kohorten sein müssen, um klinische Studien durchzuführen. Und wie zusammengesetzt, also die Probandengruppen, dass sie auch tatsächlich aussagekräftig sind. Dann werden sie auch noch randomisiert, also nach dem Zufallsprinzip in verschiedene Gruppen eingeteilt, mit Kontrollgruppe, die nur ein Placebo bekommt. Das ist relativ komplex. Und das heißt, mal ebenso ein Medikament an 1, 2, 3 Menschen auszuprobieren, das ist eigentlich nicht vorgesehen. Und ich finde eigentlich ja auch aus nachvollziehbaren Gründen, Das heißt also, man muss bei seltenen Erkrankungen eigentlich komplett umdenken.
Und das erklärt eben auch, warum das mit den Therapien, Medikamenten und Wirkstoffen, warum das bei den seltenen Erkrankungen eben nicht so richtig vorangeht, weil eben vergleichsweise wenige Menschen davon betroffen sind. Und das heißt, für die Pharmaunternehmen, die in der Regel ja die Medikamente tatsächlich dann zur Marktreife weiterentwickeln, nachdem der Wirkstoff gefunden worden ist, die können damit nicht richtig viel Geld verdienen, weil es eben nur so wenige Patientinnen und Patienten gibt. Mhm. Aber die Neurologin Rebecca Schüle-Freier findet eben, man muss das Thema eigentlich genau andersrum angucken. Also gerade die seltenen Erkrankungen, die seien eigentlich das ideale Feld, um diesen Gedanken einer personalisierten, einer maßgeschneiderten Medizin, um das so richtig voranzubringen. Mhm. Weil es nämlich ja meistens bei den seltenen Erkrankungen nur um ein einziges mutiertes Gen geht.
Bei den seltenen Erkrankungen, wo wir einen Gendefekt haben, wissen wir, wenn wir das Gen reparieren, dann können wir diese Erkrankung verhindern oder eben auch behandeln.
Mhm. Und die Hoffnung und auch die Zuversicht, dass das funktionieren könnte, die schöpft Rebecca Schüle-Freier aus einem spektakulären Einzelfall. Von dem hat sie mir erzählt, ja, und der hat 2019 stattgefunden oder ist öffentlich bekannt geworden und hat gezeigt, dass es tatsächlich geht, ein Medikament nur für einen einzigen Menschen zu entwickeln. Mhm. Dieser eine Mensch war die damals 8-jährige Mila. Das ist ein Mädchen gewesen, die am sogenannten Batten-Syndrom erkrankt ist. Das ist eine Krankheit, die die Müllabfuhr der Nervenzellen stört. Und zwar so massiv, dass die Zellen der Reihe nach dann absterben. Mhm. Und bei Mila waren davon vor allem die Nervenzellen im Gehirn und in den Augen betroffen.
Mit also, was für Symptomen?
Ja, sie hat so Krampfanfälle bekommen, ist nach und nach erblindet und konnte sich dann eben auch immer schlechter kontrollieren bewegen. Und eben auch die kognitiven Leistungen wurden nach und nach immer schwächer. Also hat viele Fähigkeiten verloren, die sie sich vorher als Kind angeeignet hatte. Die Eltern von Mila haben deshalb eine Stiftung ins Leben gerufen, haben ganz viel Geld gesammelt, Spenden gesammelt und haben es so ermöglicht, dass Forschende innerhalb wirklich sehr, sehr kurzer Zeit ein Medikament nur für ihre Tochter entwickelt haben. Das hieß Milasen.
Was das Bahnbrechende war, ist, dass durch Mila sichtbar wurde, dass es erstens mal technisch machbar ist, ein Medikament für nur eine Person zu entwickeln. Und was spektakulär war, dass das von der Diagnosestellung bis zur ersten Behandlung in 11 Monaten gelungen ist. Mhm.
Ja, viele Krankheitssymptome haben sich bei Mila durch das Medikament tatsächlich verbessert. Also zum Beispiel die Anzahl der Krampfanfälle hat sich extrem reduziert. Mhm. Insofern war das ein echter Erfolg erstmal. Aber trotzdem ist Mila dann an den Folgen ihrer seltenen Erkrankung 3 Jahre später verstorben.
Moment mal, inwiefern ist es dann ein Erfolg auch für die behandelnden Ärzte und Ärztinnen, wenn die Patientin verstorben ist?
Naja, das Medikament hat die Erkrankung bei Mila abgebremst. Also insofern hat es funktioniert. Mhm. Aber sie war ja bereits einige Jahre vorher erkrankt. Also das heißt, sie hat schon ganz viele Fähigkeiten, Fertigkeiten verloren gehabt, bevor sie das Medikament erhalten hat. Und insofern kam es zu spät. Also die Krankheit konnte nicht wieder rückgängig gemacht.
Okay. Das heißt, so bitter das für Sie und für Ihre Familie vor allen Dingen war, eine Erkenntnis für andere folgt daraus schon. Man darf spekulieren, wenn sie das Präparat früher bekommen hätte, hätte es sie womöglich retten können. Also mit den Mitteln der personalisierten Medizin.
Ja, also vermutlich wäre das so gewesen. Das ist jedenfalls zurzeit der Stand des Wissens.
Aber woraus schöpft Rebecca Schüle-Freier dann jetzt die Hoffnung oder auch die Überzeugung, dass dieser Einzelfall sowas wie eine Blaupause sein könnte für die weitere medizinische Forschung?
Ja, sie sagt, dieser Fall zeige, wenn es möglich ist, molekularbiologische Prozesse noch konkreter zu identifizieren, also kleinteiliger als dieses O. Ein Gen ist mutiert, dann lasse sich darauf möglicherweise mit einem neuen Ansatz an Medikamenten reagieren.
Der dann auf Anhieb, also ohne große Kohortenstudien, im einzelnen Patienten seine Wirksamkeit zeigen kann, deshalb, weil die Vorarbeiten schon so treffsicher waren?
Genau, weil man ein Schema entwickelt hat, einen neuen Therapieansatz, der individualisiert werden kann. Und der könnte dann später, idealiter, irgendwann so genutzt werden wie eben die CAR-T-Zelltherapie.
Was war das denn für ein Medikament, das die Forschenden für Mila entwickelt hatten?
Ja, das war so ein ganz spezielles RNA-Medikament, also synthetisch im Labor hergestellt. Und genau genommen enthielt es ein sogenanntes Antisense-Oligonukleotid. ASO. Das ist so eine Nukleinsäure, die ich verkürze das jetzt mal natürlich ganz, ganz extrem, dafür sorgt, dass die RNA nicht fehlerhafte Proteine bildet, sondern gesunde.
Und Antisense deshalb, weil diese Nukleinsäure vom Bauplan her gewissermaßen so ein Gegenstück zu der krankmachenden RNA ist?
Mhm. Und weil sie die Fähigkeit hat, eben falsche Informationen zu überschreiben.
Mhm.
Und dieser Ansatz mit den ASOs, der wird im Moment von ziemlich vielen Forscherteams verfolgt, weil es so aussieht, als könnte das wirklich ein sehr erfolgversprechender Weg sein, um Mutationen zu korrigieren.
Wenn man denn durch den Präzisionsansatz oder personalisierten Ansatz genau rausfinden kann, welche Mutationen da maßgeblich sind und welche Gegebenheiten auf Zellebene.
Ja, genau. Und es gibt sogar bereits ein Medikament, das so funktioniert und zugelassen ist. Das heißt Tofersen und es kann tatsächlich den Krankheitsverlauf von ALS verlangsamen.
ALS haben viele wahrscheinlich auch schon mal gehört, ist eine unheilbare Nervenerkrankung, führt zu Lähmungen und Muskelschwund. Da fällt mir Stephen Hawking ein als prominentes Beispiel, der war daran erkrankt.
Mhm. Und es gibt auch noch eine andere Erkrankung, gegen die mit diesem ASO-Ansatz geforscht wird, nämlich das ist zum Beispiel die spinale Muskelatrophie. Da ist eben auch die Hoffnung, dass das irgendwann dann damit tatsächlich heilbar sein wird, die Muskelatrophie. Und deshalb ist Rebecca Schüle-Freier eben so optimistisch und sagt, dieser Ansatz mit diesen ASOs, der könnte die Grundlage sein, um auch seltene Erkrankungen in Zukunft eben wirklich schneller und zielgerichteter behandeln zu können.
Wenn wir ein bestimmtes Therapieprinzip haben, dann können wir alle Mutationen von diesem Typ behandeln, egal ob das jetzt zu Erkrankung A, B oder C führt.
Also das Ziel ist es, und dafür scheinen nach gegenwärtigem Wissensstand eben diese ASOs besonders geeignet zu sein, so eine Art Baukasten zu entwickeln. Mhm. Plattform nennt die Forschung die, die dann je nach genetischer Mutation variiert werden kann.
Okay, so langsam wird mir klar, warum du ganz am Anfang so ein bisschen zögernd warst bei der Frage, heißt personalisierte Medizin tatsächlich, jeder Patient wird individuell behandelt, weil man eben einen Grundansatz bei jeder einzelnen Therapieform hat, der dann aber individualisiert wird, sodass man nicht immer bei Null anfangen muss. Mhm. Also sowohl als auch personalisiert und allgemein.
Ja.
Aber ich sehe ein Problem dabei, das wir eben schon mal kurz am Wickel hatten, nämlich das Thema Zulassungsstudien. Denn je weniger Menschen von einer Krankheit betroffen sind, desto unwahrscheinlicher ist es ja, dass man dafür klinische Studien nach herkömmlichen Standards machen kann.
Ja, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da jetzt angesprochen hast. Denn tatsächlich muss man ja die Vorgehensweise für die Zulassungsstudien überdenken, wenn man dieses Konzept der maßgeschneiderten Medizin weiter vorantreiben möchte oder wenn man das allererst für alles sozusagen etablieren möchte. Und das Thema ist ja eben nicht nur eins bei der Medikamentensuche gegen seltene Erkrankungen.
Bei der Entwicklung dieser Regulatorik hat natürlich niemand an personalisierte Therapien gedacht. Und so sind viele der Vorgaben, die es gibt, durch personalisierte Therapieentwicklung überhaupt gar nicht zu erfüllen. Das heißt, das ist so eine zweite Ebene neben der Standardisierung, an der wir arbeiten müssen, dass es überhaupt regulatorische Pathways, Vorgaben gibt, die realistisch sind, die man erfüllen kann, die auf der anderen Seite aber eben auch Sicherheit geben, dass wir alle nach gewissen Qualitätsstandards arbeiten und nicht so eine Art Cowboy-Medizin entsteht, dass jeder denkt, ich kann doch sowas auch.
Cowboy-Medizin ist ein schöner Ausdruck in dem Zusammenhang. Wir haben ja eben schon so mit Phase 2, Phase 3 Begriffen um uns geschmissen. Diese Regulatorien sind ja aus gutem Grund so festgelegt worden. Also ich habe so den Eindruck, jetzt sind wir bei dem allseits beliebten Ja-Aber-Teil angekommen. Puh. Lass uns das mal ein bisschen auffächern, Daniela. Der personalisierten Medizin sind durchaus auch Grenzen gesetzt und zwar nicht nur willkürliche, sondern Studienphasen und so weiter. Das ist schon so ein Knackpunkt.
Mhm. Auf jeden Fall. Denn man muss ja mal sehen, damit verknüpft sind eben auch einige Fragen, wissenschaftliche auf der einen Seite, aber auch ethische und nicht zuletzt eben auch finanzielle Fragen. Und da ist doch einiges noch nicht geklärt.
Dann lass uns mit den wissenschaftlichen mal anfangen. Zulassungsstudien. Was heißt dieses Umdenken in der Medizin für die Sicherheit der Medikamentenforschung und Entwicklung, zum Beispiel eben, wenn Medikamente nur für einen Menschen oder ganz wenige auf den Markt kommen sollen.
Ja, vorhin haben wir es schon ganz kurz angesprochen. Also bisher galt ja so als Goldstandard für die Medikamentenentwicklung und später dann eben auch für die Zulassung ein ganz bestimmtes Prozedere. Mhm. Also erst wird der Wirkstoff im Labor entwickelt, dann in vitro getestet, also im Reagenzglas. Dann kommt es zu Tierversuchen oder an Organoiden wird der Wirkstoff getestet. Funktioniert das auch tatsächlich? Dann geht es weiter. Wenn man da feststellt, es kommt nicht zu Schädigungen, es kommt nicht zu massiven Nebenwirkungen, dann kommt es zu den ersten Testungen am Menschen, an gesunden Menschen, um eben vor allen Dingen die Sicherheit zu gewährleisten. Und erst danach in den sich anschließenden Studien, also Phase 2, Phase 3 werden die so genannt, da wird dann die Wirksamkeit getestet. Und zwar eben immer im Vergleich, also eine Gruppe bekommt diesen neuen Wirkstoff, die andere Gruppe nicht. Und dann wird geguckt, wie haben sich die Symptome verändert, hat sich was verbessert oder vielleicht sogar komplett aufgelöst.
Und all das fällt weg bei einer extrem kleinen Gruppe oder nur einem einzigen Menschen als Ziel.
Eben. Und tatsächlich ist es offenbar immer häufiger der Fall, dass tatsächlich darauf verzichtet wird,
jetzt
auf
schon.
Dieses Prozedere, jetzt schon. Mhm. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern ganz, ganz real. Das hat mir Bertram Häusler erzählt. Er ist Professor und arbeitet am IGES-Institut. Das IGES-Institut ist ein unabhängiges Forschungsinstitut und die machen vor allen Dingen Politik- und Wirtschaftsberatung, unterfüttern das sozusagen mit wissenschaftlichen Expertisen aus der Gesundheitswirtschaft.
Also es gibt ja immer mehr Produkte, also neue Wirkstoffe, die auch ohne Kontrollgruppe zugelassen werden. Ne? Beispielsweise bei angeborenen Stoffwechselkrankheiten. Da wird das gezeigt, dass das wirksam ist. Und dann sagt man aber, es ist jetzt nicht ethisch, zwei Gruppen zu bilden. Die einen kriegen das, vielleicht sogar ohne es zu wissen, dass sie das kriegen, die anderen kriegen das nicht und so. Das heißt, bei diesen Krankheiten gibt es schon einen starken Konsens, dass man keine kontrollierten Studien macht.
Okay, in dem Fall heißt unethisch auch, man will den Menschen mit solchen Erkrankungen einen möglichen Wirkstoff auch nicht vorenthalten?
Genau das. Man will sie nicht in der Krankheit belassen, sozusagen, wenn man die Chance hätte, da etwas positiv zu verändern.
Aber der Sinn von Placebo-Kontrollgruppen ist ja, dass man versucht rauszukriegen, ob es tatsächlich eine Verbesserung gibt und nicht nur eine zufällige, die vielleicht unbemerkt an anderen Faktoren liegt und natürlich auch Nebenwirkungen zu entdecken. Mhm. Erscheint mir jetzt trotzdem noch nicht so völlig plausibel, das einfach vom Tisch zu wischen.
Nee, bin ich völlig bei dir. Aber um da ein bisschen trotzdem noch zusätzliche Sicherheit sozusagen zu gewinnen, gibt es das Instrument der sogenannten anwendungsbegleitenden Erhebungen. Also das sind Beobachtungsstudien, die laufen über ein paar Jahre, um eben systematisch das Ganze zu begleiten bzw. zu gucken, wie wirkt dieses neue Medikament, dieser neue Wirkstoff, welche Probleme ergeben sich und so weiter.
Solche anwendungsbegleitenden Beobachtungsstudien, die gibt es ja auch jetzt schon, mehr oder weniger standardmäßig sogar. Gutes Beispiel, die Covid-Impfung. Da war die Datenerhebung, also wie gut wirkt die Impfung, bei wem verhindert sie auch die Ansteckung oder nur die Schwere der Erkrankung, die war ja nicht mit der Zulassung abgeschlossen, sondern da hat man danach in einer Phase 4 weitere Daten gesammelt und ausgewertet.
Ja, das Verfahren ist wirklich etabliert, denn die Frage steht natürlich im Raum, wenn der herkömmliche Goldstandard, wenn das alles nicht eingehalten werden kann oder eingehalten werden soll, wie sicher ist das Medikament für den betroffenen Menschen? Nützt das tatsächlich oder riskiert man eben möglicherweise eben auch die Verschlechterung der Krankheit?
Das rüttelt aber an unserem Grundverständnis, das bisher gilt für die Medikamentenerforschung, ganz massiv.
Ja, stimmt. Und wenn wir uns nochmal klar machen, wie wenig Menschen eben häufig von einer seltenen Erkrankung betroffen sind, dann wird eben aber auch klar, wenn wir denen eine Chance geben wollen, sollen, dann muss es auf dem Feld der Zulassungsstudien Änderungen geben. Aber ja, sicherlich, erstmal bleibt so ein Unbehagen, wenn dieses Prinzip sich erstmal etabliert. Warum soll es dann nicht auch möglicherweise für andere Medikamente eingeführt werden? weil das ja bisher jedenfalls ein unglaublicher Aufwand ist, zeitlich, aber eben auch finanziell.
Aber es geht ja noch weiter, also diese ethische Frage dahinter. Da steht ja auch die Frage dabei, wie gerecht ist das, sozial gerecht? Du hast ja gesagt, die Eltern von Mila, von der Patientin, an der das gezeigt werden konnte, dass es funktionieren kann, die haben eine Stiftung gegründet und so weiter. Das können ja auch nur wenige.
Ja, also auf der einen Seite Fairness, Gerechtigkeit, wenn man sich das Finanzielle anschaut, aber eben auch, was das Wissen angeht und Kenntnis um Abläufe. Also der Vater von Mila zum Beispiel selbst war Mediziner, war Neurologe an einer renommierten Klinik in den USA. Also die Familie verfügte einfach auch über sehr viel Wissen. Wen muss man ansprechen? Was ist überhaupt machbar? Wie muss man vorgehen? Und das gilt ja für die meisten von uns auch nicht. Also die Welt der Medizin, die Welt der Forschung, das ist eine Welt für sich.
Da muss man also schon noch versuchen, im Sinne einer Solidargemeinschaft Bedingungen sicherzustellen, die die personalisierte Medizin idealerweise für alle Menschen zugänglich machen. Dann lass uns doch noch mal ganz konkret auf die ökonomische Seite blicken. Welchen Preis können denn die Pharmafirmen für so ein Medikament verlangen? Ich erinnere mich mal zum Vergleich an das möglicherweise teuerste Medikament der Welt. Das war vor 2 Jahren, meine ich, ein Gentherapeutikum. Das kostete rund 2 Millionen Euro, nur ein Medikament.
Ja, Zolgensma hieß das oder heißt es. Das ist gegen Muskelatrophie, auch eine sehr seltene Erkrankung. Ja, und ketzerisch geantwortet, Mondpreise können die natürlich verlangen, wie dieses Beispiel zeigt. Und ich finde, das ist eben eine sehr ambivalente Geschichte, weil also diese ethische Frage, was ist denn ein menschliches Leben wert? Sagen wir 1 Million, aber 2 nicht mehr oder so? Also das kann man ja in dem Sinne überhaupt nicht beantworten. Und dann aber natürlich auch noch eine andere Ebene. Also die Pharmafirmen selbst zum Beispiel, die argumentieren bei dieser Preisdiskussion, der sind sie natürlich auch ständig ausgesetzt, immer wieder damit, dass sie sagen, die Entwicklung eines Medikaments kostet die Summe X und die wollen wir wenigstens ansatzweise wieder reinkriegen.
Ja, das ist im Grundsatz nachvollziehbar. Aber als Verbraucher stellt man sich dann ja trotzdem oft die Frage, wie sehr bilden diese Summen tatsächlich die realen Kosten ab? Also deshalb vielleicht die Frage, wie hoch sind denn eigentlich die Entwicklungskosten für ein Medikament? Gibt es dazu Durchschnittswerte?
Ja, das ist natürlich extrem unterschiedlich, hängt vom Medikament, hängt von der zu behandelnden Krankheit ab. Aber fest steht, das kostet wirklich richtig viel Geld, weil ja oft in ganz neue Technologien zum Beispiel erstmal investiert werden muss. Das Deutsche Krebsforschungszentrum hat sich mal verschiedene Studien und Berechnungen dazu angesehen, die dann auch ausgewertet und hat festgestellt, dass die günstigste Medikamentenentwicklung, dass die fast 1 Milliarde Euro kostet.
Auch weil es so lange dauert?
Ja, also die durchschnittliche Entwicklung dauert rund 10 Jahre und das bedeutet natürlich nicht, dass der Wirkstoff, also die Tablette oder die Infusion, dass die selbst dann eben so seltene Bestandteile enthält. Also mir fällt jetzt nur Gold ein oder Platin, möchte ich natürlich nicht als Medikament
bekommen. Seltene Erden.
Genau, um die ökonomische Dramatik des Ganzen zu beschreiben. Aber die realen Kosten, die da mit eingepreist werden, das sind eben die Fehlversuche, das sind die Laborkosten, das ist das Personal, was daran gearbeitet hat, die Zeit und.
Jetzt ist natürlich auch ein bisschen die Frage, die ja immer wieder diskutiert wird, inwieweit missbrauchen Pharmaunternehmen trotzdem ihre Marktmacht? Also welche Investitionskosten müssen tatsächlich wieder reingeholt werden und wo sind es aber schlicht handfeste kapitalistische Interessen, die dahinter stehen? Ich frage darum mal anders. Was ist denn aus dem Gesundheitssystem zu hören? Wie bezahlbar wären überhaupt solche Medikamente, wie sie für die personalisierte Medizin gebraucht werden, wenn man sie wirklich in eine ganz breite Anwendung bringen könnte?
Gute Frage. Die habe ich mir natürlich auch gestellt. Vor allem, wenn wir uns mal vorstellen, dass eben solche Medikamente wie zum Beispiel Zolgensma, dass die für immer mehr Menschen in Frage kommen könnten und dass wir immer mehr Krankheiten auch tatsächlich damit behandeln könnten, dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, bleibt das dann so teuer? Wie kann unser Gesundheitssystem das finanzieren? Also Stichwort Solidarprinzip. Also meine Einschätzung ist, dass wir da in Zukunft noch einiges diskutieren müssen, bevor wir das Prinzip maßgeschneiderte Medizin wirklich für alle denken und eben auch etablieren können.
Was kostet denn zum Beispiel Stand jetzt die KT-Zelltherapie, wie Torben Lorenz sie bekommen hat?
Also, heute kostet die KT-Zelltherapie rund 250.000 Euro. Vor den gut 6 Jahren, als Torben Lorenz seine Therapie erhalten hat, waren das noch 350.000 Euro.
Okay, ist schon mal
also
untergegangen.
Hat sich ein bisschen was bewegt, ja. Aber das sind nur die Kosten für das Präparat, also ohne weitere Behandlungen. Mhm. Also zum Beispiel die Behandlung auf der Intensivstation durch die Nebenwirkung, die kommt noch obendrauf. Und Genforscher Boris Fese, der macht sich tatsächlich auch viele Gedanken, wie das eben mit der Finanzierbarkeit weitergehen kann.
Insofern ist das dann schon immer noch eine sehr teure Behandlung, die wir uns im Moment dadurch, dass es nur bei 2 Blutkrebsarten Zulassungen gibt, sicherlich noch ganz gut leisten können. Wenn das jetzt wirklich bei sehr häufigen Krebserkrankungen funktionieren würde, wäre das wahrscheinlich tatsächlich nur ganz schwer finanzierbar für das Gesundheitssystem, muss man sagen.
Also ich finde, das ist wirklich eine schizophrene Situation. Also einerseits forscht zum Beispiel Boris Fese genau daran, dass diese Therapie auch bei anderen Tumoren funktioniert, weil damit eben diese neuen Heilungsmöglichkeiten verknüpft sind. Aber auf der anderen Seite ist eben auch klar, dass diese Kosten immens sind. Und es kann gut sein, dass sie noch weiter sinken. So wie wir das jetzt ja schon innerhalb von 6 Jahren, ist das immerhin eine Reduktion von 100.000 Euro, ist ja nicht nix. Und wenn irgendwann am Tag X dann vielleicht alle bisher erkannten Blutkrebsarten damit behandelt werden können, kann sein, oder dass vielleicht auch noch andere Tumore damit behandelbar sind. Aber falls das eben nicht möglich ist, was passiert denn dann? Mhm. Also wer bekommt denn dann das Medikament? Und Carsten Bokemeyer, der die Onkologie am UKE in Hamburg leitet, der hat mir auch gesagt, ja, also die Achillesferse sozusagen dieses maßgeschneiderten Ansatzes ist eben, dass die Finanzierung noch nicht wirklich geregelt und noch nicht seines Erachtens zu Ende gedacht ist. Und die Frage, wie wird sich das eben alles entwickeln, die kann man eben halt heute noch nicht beantworten.
Ein Patient, der so behandelt wird, kostet das 10- bis 100-fache von dem, was er je in seinem Leben in die Krankenkasse eingezahlt hat. Und da kann sich jeder ausrechnen, dass das auf die Dauer nicht für eine Vielzahl von Behandelten irgendwann mehr möglich ist in dem System. Dann bricht das natürlich zusammen.
Ja, deshalb nochmal gefragt, hast du Anhaltspunkte dafür, was dem Gesundheitssystem da überhaupt noch zumutbar ist? Also wie sehr diese Frage antizipiert wird, wie konkret man da vorausdenkt?
Ich würde dir wirklich sehr gerne eine Antwort darauf geben. Ich wollte diese Antwort finden, als ich für diese Synapsenfolge recherchiert habe. Ich habe nach Interviewpartnern gesucht, die mir diese Frage beantworten können, die mir über die Ressourcen im Gesundheitssystem Auskunft geben können. Aber ich habe wirklich über Monate alles Mögliche versucht zu organisieren und es ist etwas extrem Seltenes und extrem Spannendes passiert. Ich habe nämlich keinen Interviewpartner gefunden.
Aber das ist doch eine Frage, die grundlegend ist für unser Gesundheitssystem.
Ja, das finde ich auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie in meinem Journalistinnenleben zu einem Thema so viele Absagen bekommen.
Dabei ist Versorgungsforschung ja ein etabliertes Forschungsfeld.
Ja, dazu arbeiten richtig viele Leute in der ganzen Republik. Die fühlten sich aber alle angeblich nicht angesprochen, als ich sie angeschrieben oder antelefoniert habe. Dann habe ich mit Vertretern der gesetzlichen Krankenkassen gesprochen, weil ich mir dachte, ja gut, die verwalten unser aller Geld, die müssen das bezahlen, die haben da bestimmt eine Haltung zu. Und die haben dann auch tatsächlich nach langem Hin und Her gesagt, okay, sie bekommen ein Hintergrundgespräch. Und aus diesem Hintergrundgespräch darf ich eben auch nicht zitieren, aber ich kann sagen, Sie haben mir gesagt, an den hohen Preisen seien die Pharmahersteller schuld und die müssten sich bewegen, so ging es nicht weiter. Zu meinen Fragen, wie sich denn diese Situation möglicherweise weiterentwickeln wird. Also da sind ja viele Szenarien denkbar, aber ich habe eben keine Antworten auf meine Fragen bekommen, sondern im Prinzip nur eben diese eine Schuldzuweisung. Ja, das fand ich jetzt schon beeindruckend.
Allerdings. Haben wir denn wenigstens eine Größenordnung, wie groß das Feld jetzt schon ist, das die personalisierte Medizin mittlerweile ausmacht?
Ja, also tatsächlich. Am Ende habe ich dann doch noch jemanden gefunden, der bereit war, mit mir zu reden. Und das ist Professor Bertram Häusler vom IGES-Institut. Den haben wir ja eben schon mal ganz kurz gehört. Das IGES-Institut gibt jährlich zum Beispiel den Arzneimittelatlas heraus und dokumentiert damit dann eben, was wird an Arzneimitteln verbraucht und was wird gezahlt von den gesetzlichen Krankenkassen. Bertram Häusler habe ich in Berlin besucht und er hat mir bestätigt, dass sich da tatsächlich etwas verschiebt mit den Ausgaben. Seit ungefähr 15 Jahren gehe die Tendenz dahin, mehr zielgerichtete, mehr maßgeschneiderte Medikamente zu entwickeln.
Mittlerweile muss man sagen, ist es praktisch der allergrößte Teil der jährlich neu erscheinenden Arzneimittel, ist von dieser Art, ist eben targeted Medicine. Da sind wir jetzt. Das heißt, vor 15 Jahren hat man davon gesprochen, dass eine Therapie, sagen wir mal, wenn das am Tag 2 Euro gekostet hat, dann 365, ist man bei 720 Euro im Jahr. Jetzt sind wir beim 100.000-fachen. Das heißt, es gibt ja Therapien, die 6-stellige Summen kosten im Jahr und oder auch 7-stellige Summen. Das ist das, was die pharmazeutische Entwicklung so stark unterscheidet von der in der Vergangenheit.
Aber wenn er sagt, der allergrößte Teil der neu erscheinenden Arzneimittel, das klingt schon nach einer gewaltigen finanziellen Belastung fürs Gesundheitssystem, also schon jetzt.
Ja, aber noch, sagt Bertram Häusler, hält sich das tatsächlich finanziell in Grenzen. Und zwar deshalb, weil eben tatsächlich nur eine überschaubare Gruppe von Menschen bisher auf diese Weise mit diesen Medikamenten behandelt wird. Also die Ausgaben für die neuen Medikamente und Therapien, die sind in den letzten Jahren nicht so sehr angestiegen wie alle anderen Ausgaben im Gesundheitssystem. Also zum Beispiel diese ganzen Versorgungsaufwendungen in den Kliniken.
Und wenn es mehr Menschen werden, die davon profitieren könnten, also weil mehr Tumorarten dafür in Frage kommen durch den Fortschritt der Forschung, könnten dann nicht Generika ein Weg sein? Das ist ja bei bisherigen, ich sag mal konventionellen Medikamenten immer der Weg gewesen, dass die Kosten fürs Gesundheitssystem dann sinken.
Ja, das könnte natürlich auch hier ein Hebel sein, dass irgendwann auch die Patente auf diese Medikamente auslaufen und sie dann billiger werden. Zumindest da, wo man einen generellen Therapieansatz hat, wie zum Beispiel bei der KT-Zelltherapie, die dann eben individuell angepasst werden.
Das mit den Generika ist ja normalerweise nach 10 bis 15 Jahren so. Mhm. Also aufs Ganze betrachtet ist das keine so lange Spanne, finde ich.
Ja, kommt drauf an, ne, wie häufig diese Therapien eingesetzt werden. Aber dann werden sich in Zukunft vermutlich auch eben durch den Einsatz von KI Prozesse abkürzen. Und ja, damit könnte es eben zum Beispiel auch günstiger werden. Also schon heute zum Beispiel ist die Identifizierung von Wirkstoffen für potenzielle Arzneimittel, die hat sich unglaublich beschleunigt. Und dann gibt es eben noch ein wichtiges Argument, das viele derjenigen vorbringen, die sagen, personalisierte Präzisionsmedizin ist die Medizin der Zukunft. Sie sagen, viele dieser Medikamente, wie beispielsweise die KT-Zellen, die kosten einmalig eine richtig hohe Summe. Mhm. Während Menschen mit einem Diabetes Typ 2 zum Beispiel oder mit anderen chronischen Erkrankungen, die müssen in der Regel über Jahrzehnte solche Medikamente nehmen gegen ihre Krankheit. Und da summiert sich eben auch etwas auf. Und eigentlich, so argumentieren viele, sagen sie, müsste man diese Summen gegeneinander rechnen. Mhm.
So ein entscheidender Knackpunkt, wie immer im Gesundheitssystem. Also ich versuche mal ein Fazit. Es tut sich irre viel in der personalisierten Medizin. Das Tempo ist rasant und wird durch KI noch Fahrt aufnehmen. Aber offene Fragen sind immer noch. Wie regelt man die Erprobung und Zulassung von personalisierten Medikamenten sinnvoll? Von der Evidenz her gedacht, aber auch ethisch und juristisch. Und die Finanzierbarkeit ist schon sowas wie der Knackpunkt. Insbesondere, weil unsere Bevölkerung so rasant altert und wir als Solidargemeinschaft ja eigentlich wollen, dass gute Medizin für alle zugänglich sein muss. Eine letzte Frage habe ich noch, Daniela. Wie geht's denn Torben Lorenz jetzt? Wie ist seine aktuelle Prognose?
Also, Torben Lorenz, wunderbare Nachricht. Er gilt als geheilt. Er hat glücklicherweise immer noch KT-Zellen im Blut. Die sind nach wie vor aktiv. Insofern wirklich, es geht ihm gut. Aber es gibt einen Punkt, der ihm nicht so gut gefällt. Er arbeitet eigentlich sehr gern und er feiert auch gern. Mhm. Und beides soll er nicht mehr tun, hat er mir erzählt, weil sein Immunsystem durch die vielen Behandlungen ein bisschen lediert ist. Also es ist nicht mehr wirklich auf Zack. Und das ist eben wirklich ein Wermutstropfen für ihn. Jeder Schnupfen, jede Erkältung ist für ihn ein echtes Risiko, das er vermeiden sollte. Deshalb arbeitet er jetzt mittlerweile eben nicht mehr. Schweren Herzens hat er seinen Job dann aufgegeben. Deshalb geht er auch nicht mehr zu den wirklich richtig großen Festen, auch sehr schweren Herzens. Aber ansonsten geht es ihm gut. Er arbeitet im Haushalt, er arbeitet im Garten und er freut sich, dass er jetzt miterleben kann, wie seine beiden Töchter erwachsen werden.
So, und jetzt am Ende ist heute mal wieder Zeit für einen Buchtipp. Daniela und ich haben nämlich beide ein Buch gelesen, das zum Thema Onkologie und personalisierte Medizin passt. Ein Sachbuch. Du liest, glaube ich, sowieso am liebsten Sachbücher, Daniela. Mhm. Aber dieses ist obendrein noch irre spannend. Es liest sich wie ein Krimi, ne?
Ja, also wirklich. Ich finde, es ist eins der spannendsten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Es hat mich wirklich richtig in den Bann gezogen. Ich konnte es gar nicht mehr aus der Hand legen.
Dann müssen wir auch verraten, wie es heißt. Es trägt den schönen Titel Das Lied der Zelle. Und geschrieben hat es der Onkologe Siddhartha Mukherjee. Der arbeitet am Columbia Universal Medical Center. Und es geht in dem Buch darum, wie bahnbrechend die Entdeckung von Zellen im Körper überhaupt war. Also, dass man irgendwann gemerkt hat, es gibt winzige Einheiten, die sich selbst regulieren können und alle komplexen Körperfunktionen steuern. Aber eben leider auch töten können, wenn sie dysfunktional sind. So, das klingt sehr trocken, aber ist es nicht, haben wir schon gesagt. Erzähl mal deine Highlights, Daniela.
Puh, meine Highlights. Dann können wir da jetzt hier noch eine Stunde an unseren Podcast hängen. Also es gibt so unendlich viele. Also ich versuche mich zu fokussieren. Als besonders beeindruckend habe ich empfunden die Beschreibung, wie die ersten Mikroskope, also schon im 17. Jahrhundert entwickelt worden sind und wie man dann damit plötzlich diese Zellen entdeckt hat. Also ich habe mir das immer so vorgestellt, dass das so eine Entdeckung des 19. Jahrhunderts war. Also grobes Nichtwissen, was damit aufgeklärt wurde.
War übrigens auch ein Tuchhändler beteiligt. Ja, ne? Ganz interessanter, genau. Funfact.
Ja, sehr, sehr interessant. Und zum Beispiel, dass der menschliche Körper ständig sein Blut erneuert und das auch erneuern muss, damit wir am Leben bleiben, das war noch bis vor rund 80 Jahren, also Mitte des 20. Jahrhunderts, gar nicht klar. Mhm. Erst durch die tödlichen Folgen der Atombombe über Hiroshima haben die Forschenden erkannt, dass es diese blutbildenden Zellen gibt und dass sie eben enorm wichtig sind, dass sie funktionieren, weil nur sie unser Überleben wirklich dauerhaft gewährleisten können.
Historisch total packend erzählt, aber auch voller Geschichten von Menschen, denen die moderne Medizin helfen konnte. Mhm. Ganz besonders anschaulich fand ich auch die Anfänge der KT-Zelltherapie, also auch das, was Torben Lorenz geholfen hat. Da geht es zum Beispiel um Emily, ein Mädchen im Grundschulalter mit Leukämie, das all das auch durchgemacht hat. Inklusive lebensbedrohlicher Nebenwirkungen, Stichwort Zytokinsturm. Und am Ende, Achtung, Zitat eines behandelnden Arztes aus dem Buch, bumm, war der ganze Krebs weg. Das Buch heißt Das Lied der Zelle, ist bei Ullstein erschienen und hat, ich will nicht abschrecken, vielleicht eher sogar Appetit machen, fast 700 Seiten. So, ich sage jetzt das, was ich immer am Ende einer Folge sage. Danke, 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 Daniela, für die Recherche, euch fürs Zuhören, Melanie Stinn für redaktionelle Unterstützung und Christine Dreier für die Produktion. Schreibt uns, wenn ihr mögt, unter synapsen@ndr.de. Empfehlt uns, wenn ihr mögt, weiter. Und hört euch auch die nächste Folge an, in 2 Wochen in der ARD-Audiothek. Ich bin Corinna Hennig, habt eine gute Zeit bis dahin und hier kommt jetzt noch ein Hörtipp. Und zwar für alle, die gern direkten Nutzwert in Gesundheitsfragen haben und knifflige Medizingeschichten hören wollen. Die Ernährungsdocs. Die Wissenschaftsjournalistin Julia Dehmann trifft auf 3 erfahrene ErnährungsmedizinerInnen. In jeder Folge geht es um eine konkrete Patientengeschichte. Wie gut gelingt es, den neuen Ernährungsplan umzusetzen? Und werden die Beschwerden am Ende besser? Außerdem gibt es im Podcast sachdienliche Hinweise für den eigenen Alltag zur heilenden Kraft von Ernährung vor dem Hintergrund neuester Gesundheitsstudien und praktische Tipps für die eigene Küche. Den Podcast Die Ernährungsdocs findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link natürlich auch in unseren Shownotes.